Donc, tu vois. Gut, also ich freue mich. Wir dürfen die Josia-Freizeit mit einer letzten Predigt mehr oder weniger abschließen. Ich darf die Ehre haben, das zu übernehmen und Gottes Wort auslegen. Der Ludwig hat super eingeleitet. Gott ist gerade da und wir dürfen auf sein Wort hören. Er spricht heute. Wirklich ein Wahnsinnsprivileg an diesem Sonntagmorgen. Und ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Und wir haben ja jetzt schon drei Textstellen, oder beziehungsweise der Ludwig hat sie gelesen. Und mit diesem im Hinterkopf möchte ich jetzt den Predigttext lesen. Der steht in Hebräer 12. Hebräer 12 ab Vers 18 bis zum Schluss des Kapitels bis Vers 29. Hebräer 12, Vers 18 bis 29. Gott spricht hier durch den Hebräerbriefschreiber. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und zu dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte: Ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde die göttlichen Aussprüche gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet, dessen Stimme damals die Erde erschütterte, jetzt aber hat er verheißen und gesagt: Noch einmal werde ich nicht allein die Erde erbeben lassen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden, als solche, die gemacht sind, damit die, die nicht erschüttert werden, bleiben. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit Frömmigkeit und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich bitte Gott, dass er durch diesen Text zu uns spricht. Herr, wir vertrauen darauf. Wir haben es gerade im Lied gesungen, dass du ein Gott bist, der redet. Und das tust du durch dein Wort, das wir heute vor uns haben. Ich bitte dich, befähige mich, in Klarheit, in Wahrheit zu sprechen, in Demut zu sprechen. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst an unseren Herzen, dass wir dir dienen möchten, weil wir zu so einem viel besseren Bund gekommen sind. Du kannst es wirken. Wir sind alle auf dich angewiesen und so flehen wir dich an. Sprich. Amen.
Amen.
Okay. Vor kurzem habe ich mal einen Artikel gelesen aus der NZZ, das ist die Neue Zürcher Zeitung. Ich weiß nicht, ob ihr die irgendwann mal gelesen habt, regelmäßig lest, keine Ahnung, vielleicht der David. Und zwar war das ein Artikel mit dem Titel: Was besser wird, ist bald normal. Was besser wird, ist bald normal. Und zwar wurde dort in diesem Artikel aufgezeigt, wie gut es eigentlich gerade in der Schweiz läuft, wie viel alles besser wird. Die Infrastruktur wird ausgebaut, die Leistungsfähigkeit wird besser, die Energiegewinnung und so weiter wird immer besser. Alles mega, alles voll gut. Aber nach kurzer Zeit ist das auch schon wieder Standard und ist eigentlich völlig normal geworden. Es wurde aufgezeigt, wie eigentlich sogar viele Schweizer sich, also eben, den Fortschritt einfach mal als normal ansehen und sich sogar über noch vorhandene Unvollkommenheiten beschweren, und anstatt diesen Fortschritt einfach mal zu schätzen. Zum Beispiel wurde beschrieben, dass immer wieder Leute stöhnen, wenn sie zum Beispiel in Urlaub fahren wollen und dann durch diesen Gotthardtunnel müssen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so ein riesen Tunnel einfach durch so ein massive Berge. Und dann stöhnen sie, wenn sie vielleicht mal eine Stunde warten müssen, weil eben Stau ist. Oft ist da ja nicht mal Stau, oft kommt man gut durch, aber eben, da wird gestöhnt. Anstatt mal zurückzudenken, was früher eigentlich war, da war noch nicht mal so ein Tunnel da, da musste man, keine Ahnung, wie man da drüber gekommen ist mit dem Flugzeug, ne? Keine Ahnung, wahrscheinlich drüber, ne? Musste man irgendwie verladen werden, habe ich gelesen. Interessant, oder man fährt halt, was weiß ich, über Ungarn oder was auch immer, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es viel besser und trotzdem wird sich beschwert. Und die NZZ schreibt dann, ich zitiere, die Erinnerung an frühere Mühsal verblasst rasch. Dabei ist es erst eine Generation her, seit der Gotthard für den motorisierten Individualverkehr durchstochen wurde. Und dann schreibt sie weiter, so geht es mit Infrastrukturbauten generell. Sind sie einmal da und entfalten ihre Wirkung, sind sie sofort der neue Standard. Der Fortschritt gegenüber dem Zustand davor wird nur kurz als solcher wahrgenommen. Und bald rücken die verbliebenen Unvollkommenheiten in den Fokus. Und schon interessant, das spiegelt wahrscheinlich schon ein bisschen wider, wie wir allgemein denken. Wir haben vorher darüber geredet, so ein neues Handy ist, weiß nicht, vielleicht schon sogar nach einem Monat schon wieder normal. Dann hat man davor vielleicht ein iPhone 4S gehabt, was ja vor 10 Jahren übelst krass war. Und jetzt hat man plötzlich ein iPhone X oder was es gibt und nach 2, 3 Monaten ist auch das wieder normal. Oder ein anderes Beispiel bei mir. Recht banal, aber trotzdem auch wieder interessant. Am SBT, wo ich studiere, da haben wir ab 19 Uhr schließen die Türen von unserem Haupthaus. Da kommt man dann nur noch mit so einer Karte rein. Habe ich sogar hier in der Hosentasche dabei. So, und jetzt war es früher so: da musste man dann die Karte erstmal rausholen, dann in so einen Kartenslot stecken, dann kurz warten und dann ist die Tür aufgegangen. Ist ja jetzt kein großes Ding. Jetzt hat sich das aber mittlerweile verbessert. Mittlerweile muss ich einfach nur meine Karte draufhalten, weiß nicht, wie das funktioniert, ob es ein Magnetfeld oder so, sowas ist, ist natürlich ein Fortschritt. Aber das ist jetzt auch völlig normal. Die Benice zum Beispiel, meine Schwester, die jetzt seit einem Jahr, nicht ganz, ein Dreivierteljahr dort ist, weiß nicht mal, wie das früher war, dass man immer erst seine Karte rausholen musste und so weiter. Ist, weißt du, schätzt das gar nicht mehr, ne? Genau. Aber was ich deutlich machen will, ist, so ticken wir in gewisser Weise, dass es einfach richtig schnell normal wird. Anhand dieser Beispiele habt ihr wahrscheinlich auch vielleicht der ein oder andere an Israel denken müssen, bei denen es ähnlich war, die auf so eine gewaltige Weise aus Ägypten gerettet wurden, aus übelster Knechtschaft. Sie haben gesehen, wie sich ein Meer aufgeteilt hat, wie unzählige Ägypter gestorben sind, wie Gott sie gewaltig gerettet hat. Und trotzdem nach kurzer Zeit murren sie und sagen, ja Mose, warum hast du uns hier rausgeführt? Und schätzen das gar nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ich denke, dass es uns als Christen häufig auch so geht. Mir zumindest. Wir leben im neuen Bund. Wir leben nach der Zeit, also wo Christus gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Er sitzt momentan zur Rechten Gottes. Das hatten die im Alten Testament noch gar nicht so klar gesehen wie wir. Und für uns ist es schnell normal geworden, als Mitglieder des neuen Bundes. Wir sind momentan, so schreibt es Paulus in Epheser 1, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Und sagen, ja klar, ist doch normal, oder nicht? Ich habe mir auch die Frage gestellt, wann ich schon sonntags in eine Gemeinde gehe oder jetzt gerade in so einen Gottesdienst. Und denke, diese Gemeinschaft, die wir hier gerade zusammen sind, es ist eine Gemeinschaft, die Gott sich ausgedacht hat, mit der will er seine mannigfaltige Weisheit kundtun in den Himmel. So was übelst krasses einfach, was gar nicht in unseren Verstand reingeht. Und so oft gehe ich in die Gemeinde und denke da gar nicht drüber nach. Wann denke ich schon drüber nach? Ja, krass, wir sind gerade ein Tempel, Gott will hier wohnen. Nicht nur wie im Alten Testament an einem begrenzten Ort, sondern überall gerade auf der Erde versammeln sich Leute und feiern Gottesdienst und sind dieser wahre Tempel, von dem der alte alttestamentliche Tempel eigentlich nur ein Schatten war. Und dieser Bibeltext, zum Glück haben wir so einen Bibeltext oder viele solche Bibeltexte, die uns zurückrufen, die uns sagen, ihr seid, was ihr gerade erlebt, das ist so viel besser. Das, was du als Christ hast, ist so viel besser. Und die Frage ist, ob wir das begreifen. Und ich hoffe, Gott hilft uns, dass wir das heute nochmal neu begreifen. Und die Folge davon, wenn wir es dann tatsächlich begreifen und sehen, was was für ein Privileg wir haben, Christ zu sein, hoffentlich motiviert uns neu, uns Gott völlig hinzugeben. Wir haben zwei Predigten aus dem Buch Haggai gehört und gesehen, Gott war so wichtig. Ey, baut meinen Tempel. Ich will angebetet werden. Gott muss und soll angebetet werden. Baut an diesem Tempel, das ist so wichtig. Und dieser Text motiviert uns, glaube ich, genau dazu nochmal neu. Und zwar eigentlich motiviert er uns sogar nochmal mehr, als es damals im Alten Testament der Fall war, weil wir zu einer viel gewaltigeren Realität gekommen sind. Und der Titel von dieser Predigt, der soll eben sein, wie viel mehr sollten wir im neuen Bund unser Leben völlig Gott hingeben? Ich wiederhole es nochmal, wie viel mehr sollten wir im neuen Bund unser Leben völlig Gott hingeben? Und der Hebräerbriefschreiber, der macht eigentlich in seinem ganzen Hebräerbrief genau das. Er will eigentlich nur darauf hinaus. Ich weiß, eigentlich muss man nicht mal Theologie studiert haben, um zu sagen, ja, der Hebräerbrief ist eines der schwersten Bücher. Aber ich glaube, was wirklich jeder versteht, ist, dass der Hebräerbriefschreiber aufzeigen will, Christus ist besser. Der neue Bund ist besser. Wir sollten eigentlich viel mehr dienen, als das im alten Bund der Fall war. Und der Hebräerbriefschreiber gibt uns heute drei Gründe. Drei Gründe, es sind mehr Gründe, aber ich möchte drei Punkte weitergeben in dieser Predigt. Und zwar motiviert uns der Hebräerbriefschreiber zum einen dazu, unser Leben völlig Gott hinzugeben, indem er uns aufzeigt, was Gott uns gegeben hat. Der erste Punkt ist, was Gott uns gegeben hat. Das zeigt er uns in den Versen 18 bis 24. Als zweiten Punkt zeigt uns Gott, was auf dem Spiel steht. Das zeigt er uns in den Versen 25 bis 28. Was steht auf dem Spiel? Und drittens zeigt uns Gott noch in dem letzten Vers, in Vers 29, wer er ist, wer Gott ist. Die drei Punkte, erstens, was Gott uns gegeben hat, zweitens, was auf dem Spiel steht und drittens, wer Gott ist. Diese drei Punkte, ich hoffe, der Heilige Geist brennt sie uns ein und motiviert uns neu, unser Leben für Gott zu leben. Okay, wir kommen zum ersten Punkt, was Gott uns gegeben hat, Verse 18 bis 24. Und der Hebräerbriefschreiber macht es auf eine interessante Art, indem er uns erstmal einen gewaltigen Kontrast aufzeigt. Er zeigt uns zuerst mal die Erfahrung auf, die das Volk Israel am Berg Sinai gemacht hat, wie wir es vorher auch in den Texten gelesen haben. Und dann zeigt er uns aber auf, nee, dazu seid ihr nicht gekommen, sondern ihr seid zu was so viel Besserem gekommen, ihr seid zu was so viel Herrlicherem gekommen. Es ist viel besser. Und Wenn man beispielsweise die Erfahrung der Israeliten im alten Bund mit einer Kutsche vergleichen wollte, dann müsste man die Erfahrung im neuen Bund mal mindestens mit einem Ferrari vergleichen. So vielleicht als kleinen Vergleich. Oder wenn das alte Testament wie eine Dia-Show war, dann ist mal das neue Testament mindestens ein 4D-Film. Ich weiß nicht, ob das jemals von euch schon mal jemand euch einen 4D-Film angeschaut hat. Vom Visuellen her ist es eigentlich ein 3D-Film, aber es sind dann noch krasse Effekte dabei, wie Wind, bewegliche Sitze, Düfte, Geschmäcker und so weiter. Genau, es ist einfach gewaltig und viel besser. Und so ist das Neue Testament im Vergleich zum Alten Bund. Und jetzt ist die Frage, was ist dieser Kontrast? Zu was sind die Christen, die Empfänger vom Hebräerbrief nicht gekommen? Das beantwortet der Hebräerbriefschreiber in den ersten vier Versen. In den Versen 18 bis 21 sagt er zu, was wir nicht gekommen sind. Das möchte ich kurz mit uns durchgehen. Und zwar ist der erste Punkt, den er nennt, ihr seid nicht gekommen zum Berg, der betastet werden konnte. Und hier ist eigentlich klar, dass der Berg Sinai gemeint ist, die Sinai-Erfahrung, wo Gott sich herabgeneigt hat zum Menschen und ihnen das Gesetz gegeben hat. Diese Erfahrung, auf die spielt der Hebräerbriefschreiber an. Dazu sind wir nicht gekommen. Und die anderen Wörter, die bestätigen, dass es sich um diese Erfahrung handeln musste. Wir lesen ja hier auch vom entzündeten Feuer, vom Dunkel, von Finsternis, vom Sturm, vom Posaunenschall und so weiter. Gerade diese Begriffe sind uns ja vorher in den drei Texten schon mal begegnet. Es handelt sich darum, der heilige Gott neigt sich herab und erscheint dem Volk in so einem brennenden Berg. Finsternis ist da, Sturm ist da, Gewitter ist da. Und diese ganze Szene ist einfach so übelst furchterregend. Wir haben gelesen, das Volk erzittert, das erbebt. Das kann gar nicht mehr standhalten. Und wir lesen dann noch in Vers 19, dass diese Stimme, die das Volk Israel gehört hat, die konnten die nicht ertragen. Das war zu viel. Sie haben gesagt, Mose, bitte sprich du mit uns. Wir können nicht Gott reden hören. Diese ganze Situation muss man sich mal vor Augen führen. Ich weiß, wir sind in so einem Zeitalter, wir kennen vielleicht noch krassere Situationen aus Filmen. Die ganzen Medien schildern uns irgendwie Filme, wo Armageddon geschildert wird, viel krassere Kriege und so weiter. Aber ich glaube, wenn man da dabei gewesen wäre, dann hätte einem jeder Actionfilm wäre einem da irgendwie langweilig vorgekommen. Ein brennender Berg, Gott neigt sich herab. Gewaltig, Gewittersturm, Posaunenschall und es wird immer lauter. Einfach so furchteinflößend. Und dann wird noch gesagt, sobald ein Tier, das steht auch in Vers 20, sobald ein Tier den Berg berührt, muss es gesteinigt werden. Und was ich gelesen habe, war interessant, fand ich, hat irgendwie Sinn ergeben, dass sie das Tier steinigen mussten. Also sie mussten es von der Ferne töten, weil wenn dieses Tier den Berg berührt hat, hat es sozusagen so viel Heiligkeit von diesem Berg aufgenommen, dass wenn man es berührt hätte, es ganz schön gefährlich geworden wäre. Deswegen musste man es steinigen, von Ferne abwerfen, sonst hätte man, ja, sonst wäre man in Gefahr gekommen, wenn man dieses Tier berührt hätte. Und das war für die Israeliten zu viel. Mose sollte mit ihnen reden. Und ich glaube, es ging nicht darum, dass jetzt der Inhalt das Schlimme für die Israeliten war. Weil nachher hat ja Mose genau die Worte Gottes an die Israeliten weitergegeben. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied, wer etwas zu einem sagt. Wenn mich beispielsweise der Sammy, ein Student am SBT, ermahnen würde, vielleicht ist das kein gutes Beispiel, weil das nehme ich auf jeden Fall sehr ernst, aber es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn es mein Rektor machen würde. Als wenn eine hohe Person, der einfach über mir steht, Sammy steht auch über mir. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Es ist was ganz anderes, wenn Mose zum Volk sagt, ihr sollt nicht töten, ihr sollt nicht Ehe brechen und so weiter, als wenn der heilige Gott sagt, der gerade in so einem brennenden Berg erscheint, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst meinen Namen nicht verlästern. Du sollst den Sabbat heiligen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wenn Gott das sagt, dann ist es nochmal was anderes, als wenn Mose, ein Mensch, es sagt. Und ich glaube, dass das Problem war. Dass die Israeliten es nicht ertragen konnten. Der Inhalt, der ihnen gesagt wurde, war unzertrennlich mit der Person Gottes, mit dem heiligen Gott verbunden und sie konnten es nicht ertragen. Sie sind zusammengebrochen und diese Erscheinung war zu fürchterlich für sie. Und damit nicht genug, der Hebräerbriefschreiber schreibt weiter in Vers 21, die so furchtbar war die Erscheinung, dass selbst Mose sagen musste, ich bin voll Furcht und Zittern. Wir finden diesen Satz nicht so im Alten Testament, in der Sinai-Erfahrung, also da sagt es Mose in dem Zusammenhang nicht, aber er sagt es an einer anderen Stelle, dass er tatsächlich auch sich gefürchtet hat. Und jetzt ist die Frage, krass, Mose ist dieser Mittler zwischen Volk Israel und Gott gewesen. Mose ist doch Gott schon begegnet an diesem Dornbusch. Mose hat wie kaum ein Zweiter eine vertraute Beziehung und einen vertrauten Umgang mit Gott gehabt und sagt, er fürchtet sich vor Gott. Und diese Erfahrung am Sinai, es war für das Volk Israel wahrscheinlich die gewaltigste Erfahrung, die sie je gesehen haben. Ich habe in der Predigt, als ich mich vorbereitet habe, eine andere Predigt über diesen Text gehört, da hat einer gesagt, gerade diese Erfahrung, das war die größte aller Anbetungszeiten, die das Volk Israel jemals erlebt hat. Und es war sowas wie ein Modell für alle weiteren Anbetungszeiten. Es gab nie nachher etwas Größeres. Gott hat sich herabgeneigt, der heilige Gott, und ist den Menschen auf der Erde begegnet. Aber dazu seid ihr nicht gekommen, schreibt der Hebräerbriefschreiber. Ihr seid nicht dazu gekommen, ihr seid zu was anderem gekommen, etwas Besserem, etwas Herrlicherem, etwas viel Gewaltigerem. Und bevor wir kurz uns anschauen, was diese Dinge sind, zu was wir gekommen sind, möchte ich vielleicht noch kurz auf eine Frage eingehen. Die wurde in den Kommentaren immer aufgeworfen. Was ist jetzt die Essenz von diesem Unterschied, von diesem Kontrast? Ist es so, dass im Alten Testament, da war alles fürchterlich, da musste man zittern, da musste man Angst haben und jetzt im Neuen Bund ist es so, dass wir einfach Freude haben dürfen, es ist eine feierliche, eine festliche Veranstaltung. Oder ist es so, ja, wenn der alte Bund schon fürchterlich war, wie viel mehr muss man sich im Neuen Bund fürchten? Und ich meine, beides ist der Fall. Wir werden beides sehen. Es wird deutlich werden, dass es jetzt eine Freude ist. Es ist so ein Jubel, Gott zu begegnen. Es ist eine festliche Veranstaltung und gleichzeitig lesen wir dann in Vers 25, hey, aber seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet, weil es ist viel gewaltiger, viel fürchterliche Konsequenzen, wenn ihr nicht auf ihn hört. Gut, ich bin auf 7 Dinge gekommen, die in den Versen 22 bis 24 kontrastiert werden im Vergleich zum Alten Bund. Und der erste Punkt ist, habe ich drei Dinge zusammengenommen, weil ich denke, die sind synonym und gleichzeitig kommt man dann eben auf schöne 7 Punkte. Was schön ist, ne? Also, und der erste Punkt ist eben, ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und ich glaube, eigentlich meint er das Gleiche und beschreibt, umschreibt es einfach nochmal. Und das, genau das ist es, zu was wir gekommen sind. Damals war es so, Gott hat sich auf diesen Berg herabgeneigt. Es war temporär. Er war nicht die ganze Zeit da. Er ist dann auch wieder verschwunden. Und es war ortsgebunden. Er war da nicht überall. Jetzt, und genau, wichtig ist, damals ist Gott herabgekommen. Jetzt sind wir zu ihm gekommen, zur Stadt, wo Gott wohnt. Es ist eine Stadt, es ist ein Berg Zion, es ist dieses Jerusalem und dort wohnt Gott die ganze Zeit und ist überall. Dazu sind wir gekommen. Und wie gesagt, ich glaube, der Tempel, ich glaube, Jerusalem war alles nur ein Schatten von dieser wahren, von dieser himmlischen Realität. Es ging im Alten Testament nie um diesen einen Ort, um dieses eine Palästina. Es ging darum, dass es ein Bild war, ein Typus für das, was da wirklich dahinter steht. Mose sollte die Stiftshütte bauen nach dem Abbild, das ihm gezeigt wurde von Gott, nach der wahren himmlischen Realität. Ich denke, das ist genauso bei Zion, bei Jerusalem der Fall. Es geht ums wahre, ums himmlische Jerusalem. Und die Frage ist, sind wir tatsächlich dazu gekommen? Sind wir zu was Größerem gekommen als die Israeliten damals im Alten Bund? Ist unsere Erfahrung gewaltiger? Und ich glaube, der Hebräerbriefschreiber würde eindeutig sagen, ja, es ist viel herrlicher. Wir sind dort hingekommen, wo Gott wohnt, und zwar die ganze Zeit. Der Allmächtige, der Allgegenwärtige. Jetzt ist die Frage, das ist mega abstrakt. Wann ist es so? Wie ist es so? Wie ist es der Fall? Und ich glaube, es ist da der Fall, gerade eben. Gerade eben, wenn wir als erlöstes Volk Gottes zusammenkommen. Ich glaube, es ist dann der Fall, wenn wir sonntagmorgens in unsere Gemeinden gehen. Und wir reden ja davon, wir begegnen Gott. Und es ist tatsächlich so, dass diese Gemeinde ist der Wohnort Gottes. Dort wollte er wohnen. Im Alten Testament war Zion der Ort, wo Gott gesagt hat, dort will ich wohnen. Baut dort den Tempel, ich möchte dort hausen, wohnen, mich herabneigen. Dort hat Israel ist zusammengekommen und hat Gott angebetet. Und ich denke, jetzt im neuen Bund sind sozusagen wir dieses neue Israel, das sich in Zion, in der Gemeinde, am himmlischen Jerusalem trifft, um diesen Gott anzubeten. Jetzt ist es so, ich kann euch nicht sagen, guck mal, genau da ist doch Gott. Und seht ihr das nicht? Es ist irgendwie ein bisschen was Abstraktes. Und ich kann euch das nicht zeigen, wie es im Alten Testament der Fall war. Guck mal da, diesen rauchenden Berg. Was ich sagen kann, ist, das schreibt uns der Hebräerbriefschreiber. Und er will, dass wir es glauben. Und wir leben nun mal jetzt in der Zeit des Glaubens, noch nicht des Schauens. Und trotzdem ist es schon Realität geworden. Und ich glaube, der Hebräerbriefschreiber will uns in dieser Stelle und auch im ganzen Brief zurufen, versteht ihr das? Seht ihr, zu was ihr gekommen seid? Seht ihr, dass dieser neue Bund in Christus so viel gewaltiger ist? Ist es nicht großartig? Und dann fährt er fort. Und beschreibt zweitens, dass wir zu Myriaden von Engeln gekommen sind, zu Tausenden von Engeln. Vers 22, zur allgemeinen Versammlung. Und ich glaube, dass es einfach so eine Versammlung ist, die einfach nur da ist, um Gott zu loben. Wenn wir mal ins Alte Testament schauen, die Seraphim, so Engel, die Seraphim genannt werden, lesen wir in Jesaja 6, die sind einfach nur Geschöpfe, die einfach nur rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Dazu sind sie da. Wir lesen auch in der Offenbarung, dass unzählige von Engeln das Lamm loben. Und der Hebräerbriefschreiber sagt uns, dazu seid ihr gekommen. Wenn wir Lieder singen, sind es nicht nur wir, die singen, wir stimmen ein in so einen gewaltigen Chor von Engeln. Und da ist mir bei mir in der Vorbereitung dann die Frage aufgekommen, okay, krass, was ist es, was mich wirklich zum Lob anhält. Weil es ist schon oft so, dass ich kann besser loben, wenn gute Musik gemacht wird. Es ist auch verständlich, nehme ich an. Ich kann besser loben, wenn wir E21 Lieder singen. Die sind cooler, die haben einen Megatext. Ich kann dann vielleicht besser ins Lob einstimmen, wenn Casting Crowns läuft. Keine Ahnung, könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. Wenn ich es aber davon abhängig mache, dann entgeht mir das, worum es eigentlich beim Lob Gottes geht. Es geht um Gott, es geht nicht um irgendwie wirklich, also klar ist es wichtig und gut, wenn wir gute Musik machen. Ich will nur auf diesen Punkt heraus, was uns anhalten sollte zum Lob, ist diese Realität, zu der wir kommen. Gott ist da, die Engel, die tun nichts anderes, als Gott zu loben. Das sollte uns anhalten, genauso Gott zu loben. Und ich hoffe, dass Gott uns irgendwie durch seinen Heiligen Geist die Augen dafür öffnet, für diese geistliche Realität, zu der wir Sonntag für Sonntag und auch gerade eben kommen. Der dritte Punkt. Es geht dann direkt weiter mit einer weiteren Versammlung in Vers 23. Wir sind gekommen zur Versammlung der Erstgeborenen. Und ich möchte da jetzt nicht irgendwie langweilen mit verschiedenen Ansichten. Ich sage euch einfach, was ich denke, was am wahrscheinlichsten ist, was auch von den meisten Kommentatoren so und vertreten wurde. Diese Versammlung der Heiligen, denke ich, sind einfach alle Christen, die also alle eigentlich das ganze Volk Gottes, ob es lebt oder schon tot ist, schon bei Christus ist, alle zusammen. Alle zusammen sind wir Erstgeborene. Niemand von uns ist Nummer 4 oder 5 in der Familie Gottes oder Nummer 4,5 Millionen. Wir sind alle privilegierte, erstgeborene Söhne Gottes. Das wird auch an anderen Stellen gesagt. Der Galaterbrief in Galater 4 betont so stark, ihr seid Söhne, ihr seid keine Knechte mehr. Ihr seid in Christus privilegierte Söhne Gottes und damit auch Erben. Und wie das dann am Schluss aufgeht, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall werden wir dort in der ewigen Herrlichkeit alle privilegierte Söhne Gottes sein. Niemand wird irgendwie das fünfte Rad am Wagen sein. So schön. Und ja, es wird immer besser. Schauen wir uns den vierten Punkt an. Vers 23, wir sind gekommen zu Gott, dem Richter aller. Natürlich könnten wir jetzt denken, krass, okay, Gott ist so heilig und so ein heftiger Richter. Aber das muss uns keine Angst einjagen. Warum? Weil dieser Richter unser liebender Vater ist. Dieser Richter ist nicht jemand, der uns jetzt verdammt. Dieser Richter ist jemand, der seinen eigenen Sohn verdammt hat, damit er uns nicht mehr richten muss. Und darüber dürfen wir uns freuen. Zu diesem Richter sind wir gekommen. Und gleichzeitig dürfen wir uns darüber freuen, dass Gott ein gerechtes Gericht über alle Gottlosen halten wird. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen, wenn ich dran denken muss, mein ungläubiger Freund, sollte er nicht zum Glauben kommen, okay, er wird von Gott gerecht gerichtet. Und dennoch denke ich, es ist gut, dass Gott alles Böse richten wird. Wir sehnen uns, so schreibt es auch 2. Petrus 3, doch nach einem Himmel. Wir erwarten diesen neuen Himmel, diese neue Erde, in denen nur Gerechtigkeit wohnt. Dort wollen wir nichts Böses mehr haben. Und es wird gut sein, wenn Gott tatsächlich gerecht richten wird. Und wir dürfen uns über Gottes gerechte Gerichte freuen. Ob es nun ist, dass er Gottlose verdammt oder uns gerecht spricht, weil er seinen Sohn gerichtet hat. Punkt Nummer 5, zu was wir gekommen sind. Wir sind gekommen, in nochmal Vers 23, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und es ist auch nochmal eine gewaltige Steigerung im Vergleich zum alten Bund. Mose, nicht mal Mose war vollendet. Klar war Mose also wirklich ein gewaltiger Gottesmann. Aber er war nicht vollendet. Und dann noch das Volk im Alten Bund war noch lange nicht vollendet. Und jetzt gibt es Leute, die sind bei Christus, die sind vollendet. Sie haben die Vollendung erfahren, auf die sie hingehofft haben. Und gleichzeitig sehen wir auf Christi Tod und Auferstehung, blicken wir zurück und sehen, das hat auch uns schon jetzt vollendet. Klar hoffen wir auf die endgültige Vollendung und gleichzeitig spricht das Neue Testament von uns als Heiligen. Wir sind eine heilige Versammlung. Gewaltig. Und dann kommen wir zur absoluten Klimax, zur absoluten Steigerung. Wir sind gekommen zu Jesus. Zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Dieser herrliche Name. Es gibt doch dieses Lied, Jesus, höchster Name. Und er ist es wirklich. Der hebräische Name ist ja Yeshua, bedeutet der Herr ist Rettung. Genau so sollte er genannt werden. Warum? Weil er sein Volk erretten wird. Und wir sind sein Volk und wir können singen, ja, Jesus, höchster Name, weil er uns gerettet hat. Er musste für diese Rettung einen Verbrechertod sterben, einen elenden Verbrechertod an diesem elenden Kreuz. Scham erleiden, Schande erdulden und bitter geschlagen werden und dann noch den Zorn Gottes bis aufs Letzte auftrinken. Und dadurch hat er uns gerettet. Dieser Name, zu diesem Jesus sind wir gekommen, er ist hier. Ihn anbeten wir. Und er hat diesen neuen Bund vermittelt. Dieser neue Bund, der so viel besser ist. Dieser neue Bund, der uns nicht verdammt, der uns durch sein Blut gerecht spricht. Und damit geht es nämlich als letzten, siebten Punkt weiter. Wir sind gekommen zu seinem Blut. Zu seinem Blut, das Besseres redet als Abel. Und da ist die Frage, was hat Abels Blut gesagt? Und da kommt uns die Geschichte von Kain und Abel in Erinnerung. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Gott sagt zu ihm, hey, Kain, das Blut deines Bruders, es schreit zu mir. Und was hat es geschrien? Es schreit nach Vergeltung, es schreit nach gerechter Strafe. Es schreit danach, du hast das getan, du musst dafür gerecht bestraft werden. Es schreit nach Rache. Aber Jesu Blut nicht. Jesu Blut sagt was anderes. Jesu Blut sagt, ich liebe. Jesu Blut sagt, ich vergebe. Jesu Blut sagt, ich bestrafe dich nicht, obwohl du es verdient hättest. Jesu Blut sagt, ich erkaufe dich, ich erlöse dich, ich beschütze dich, ich reinige dich. Du musst kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich reinige dich völlig. Und ich werde immer für dich da sein, ich werde dich niemals loslassen. Das sagt uns Christi Blut. Obwohl es dieses Blut völliges Recht gehabt hätte, zu Gott nach Gerechtigkeit zu schreien, schreit es doch Barmherzigkeit und Gnade. Und genau das ist es, zu was wir gekommen sind. Das macht uns der Hebräerbriefschreiber deutlich. Es ist besser, ein Christ zu sein. So hat ein Prediger seine Predigt auch über diesen Text genannt, die ich mir auch angehört habe. Und damit hat er sowas von recht. Es ist besser, ein Christ zu sein. Und die Frage ist, realisieren wir das? Suchen wir da in diesem neuen Bund, in diesem besseren Bund, wirklich unsere volle Erfüllung? Es ist doch so, die Welt, das Fleisch, der Satan, unsere Begierden, sie versprechen uns jedes Mal, sie werden uns segnen und sie lassen uns jedes einzelne Mal hängen. Niemals gab es wirkliche Erfüllung im Fleisch, im Ungehorsam gegenüber Gott. Sie geben uns definitiv keine Erfüllung, sie zerstören uns nur. Aber Gott will uns durch Christus überreich segnen. Gott spricht zu uns durch den Hebräerbriefschreiber und sagt, guck mal, was ihr in Christus habt. Was Gott uns gegeben hat, war dieser erste Punkt. Das ist eine gute Botschaft und das soll und darf uns motivieren, Gott in Geist und Wahrheit anzubeten, in diesem neuen himmlischen Jerusalem, zu dem wir gekommen sind. Und es darf uns motivieren, unser Leben, ich möchte nochmal auf den Predigtitel hinweisen, unser Leben völlig Gott hinzugeben. Und das so viel mehr im neuen Bund als im alten. Okay, das war der erste Punkt. Wir kommen zum zweiten. Gott will uns motivieren, unser Leben völlig ihm hinzugeben, indem er uns zeigt, was auf dem Spiel steht. Verse 25 bis 28, er zeigt uns, was auf dem Spiel steht. Und er zeigt uns, es steht massiv viel auf dem Spiel. Er zeigt uns, die Sache ist mega ernst. Und er macht es mal zuerst dadurch, dass er sagt, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde die göttlichen Aussprüche gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Das Wort, das Gott im Alten Testament geredet hat, das Gesetz, das er gegeben hat, es war gewaltig, es war ein machtvolles Wort, es war autoritativ. Es war eine gewaltige Warnung, aber diese Warnung war quasi nur auf der Erde, es war auf der Erde gesprochen, jetzt redet aber Gott vom Himmel her. Wir haben gesehen, dass die Erfahrung im Alten Bund, dieser Berg Sinai, es war alles ein Schatten. Jetzt sind wir zur Realität gekommen und gleichzeitig kommt damit so viel mehr Verantwortung und es steht so viel mehr auf dem Spiel. Wenn damals die Hörer nicht entkommen sind, wenn sie die Gebote übertreten haben, dann können die Christen definitiv nicht erwarten, dass sie irgendwie entfliehen könnten. Sie haben weit schlimmere Konsequenzen zu erwarten. Da geht es ja nicht mehr darum, dass man irgendwie ins Exil geschickt wird oder nicht mehr ins Land darf und so weiter. Da geht es dann tatsächlich um die Ewigkeit. Der Vers 26 erklärt uns dann, damals hat die Stimme Gottes die Erde erschüttert. Das war gewaltig. Die Gottesoffenbarung am Sinai will ich auf keinen Fall runterspielen. Ich will sie im Gegenteil hochheben. Aber es war eben nicht das, zu was wir gekommen sind. Diese neue Gottesoffenbarung in Christus ist viel gewaltiger. Und wir sehen jetzt in Vers 26 spannenderweise zitiert der Hebräerbriefschreiber den Propheten Haggai. Und zwar Haggai 2, Vers 6. Und eben dort heißt es dann, dort sieht Haggai eine Zeit voraus und dort sagt dann Gott, noch einmal werde ich nicht allein die Erde erbeben lassen, sondern auch den Himmel. Also bei der Gesetzgebung, da wurde die Erde einmal ordentlich durchgeschüttelt. Da wurde sie erschüttert. Aber jetzt sagt Der Hebräerbrief schreibt, es wird noch mal eine Zeit kommen, da wird Gott nicht nur die Erde erschüttern, sondern den Himmel. Und es ist noch so viel gewaltiger, unvorstellbar gewaltig. Genau, der Prophet Haggai sah das damals schon voraus und darauf nimmt der Hebräerbriefschreiber Bezug. Es wird noch mal eine viel gewaltigere Erfahrung geben. Die Erde wird einmal komplett erschüttert werden. Da wird dann auch nichts mehr bleiben, was eben keinen irdischen Bestand hat. Nur noch, was Ewigkeitswert hat. Und ich meine, dass dieses noch einmal, wird ja dann im Vers 27 ausgeführt, aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden, als solche, die gemacht sind. Damit die, die nicht erschüttert werden, bleiben. Also, dass diese Erde einfach einmal neu gemacht wird. Ich weiß, es gibt eine größere Diskussion darum, ja, wird es wirklich eine ganz neue Erde sein? Also wird es gar nicht mehr so sein wie hier oder die ganzen Bäume, die wir hier sehen, werden alle komplett in Feuer und Schwefel aufgehen? Oder wird es einfach eine Erneuerung sein? Ich glaube, selbst bei uns an der Bibelschule sind sich die Dozenten nicht einig. Auf jeden Fall wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und da wird nichts, was wir hier so sehen, Bestand haben. Da geht es um die Ewigkeit. Da werden dann plötzlich Dinge wie mein Vermögen, mein Besitz, mein Spiel und Spaß, mein Ansehen, mein Ruhm, ist bedeutungslos. Wen juckt es denn da noch, ja, ob ich so ein wirklich schönes Leben geführt habe? Und ich glaube, die Christen der ersten Jahrhunderte, die haben das verstanden. Denen war es dann egal. Sie wurden, wenn wir zurückblättern, Hebräer 11, die Verse 35, da lesen wir von Leuten, ich lese es einfach mal vor, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und durch Geißelung versucht und durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, und Höhlen und Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorhergesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Die haben verstanden, um was es geht. Die haben sich martern lassen. Die haben nicht danach geschaut, wie gut geht's mir hier. Und uns erwartet so was Großartiges. Und das, was ich mir hier angehäuft habe, wird mir rein gar nichts bringen. Es hat keinen Bestand. Und ich glaube, dass es vielen, natürlich erstmal primär den Nichtchristen sowieso, aber dann auch wahrscheinlich uns Christen, am Schluss so gehen wird, wo wir denken, krass, warum habe ich dem und dem nachgestrebt? Was konnte mir so wichtig sein, dass ich nicht Christus radikal nachgefolgt bin? Dass ich ihn nicht angebetet habe aus meinem tiefsten Herzen? Es geht um so vieles. Es geht um die Ewigkeit, es geht um einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und nochmal Vers 28 möchte ich noch lesen, der bestätigt es nochmal. Es geht um ein unerschütterliches Reich. Vers 28 sagt uns deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben oder Dankbarkeit haben, das ist in einer anderen Übersetzung oder in der Fußnote, lasst uns dankbar sein, durch die wir Gott wohlgefällig leben, erdienen mögen mit Frömmigkeit und Furcht. Es geht um dieses unerschütterliche Reich. Dieses Reich, das Christus aufgerichtet hat, das jetzt eben nicht dominant ist, das jetzt eben ein Reich der Niedrigkeit noch ist, das nicht wirklich groß rauskommt wie andere Weltreiche, aber um das wird es wirklich gehen, weil dieses hat Bestand. Alle weiteren Weltreiche, das sagt uns Offenbarung und Daniel, die vergehen. Aber dieser Stein, der von keiner Menschenhand losgelöst wurde, wie das Buch Daniel beschreibt, der wird plötzlich zu einem Berg, der wird plötzlich zu einem Riesenkönigreich, das wird bleiben. Darum geht es am Schluss. Und die Frage ist, sind wir Teil dieses Königreichs? Und in Christus dürfen wir mutig sagen, jawohl, da gehöre ich dazu. Und wir dürfen auf diese Situation hinfiebern, wenn wir einmal von Christus höchstpersönlich gekrönt werden. Wenn wir in diesen, es ist in so einem Lied mega ausgedrückt, wenn wir plötzlich diesen ewigen Thronsaal, wenn wir da hereinschreiten, wenn wir vor diesen Thron kommen und dann mutig unsere Krone verlangen. Man könnte fragen, ob das nicht zu dreist ist, aber in diesem Lied heißt es dann auch through Christ my own. Ich werde diese Krone verlangen, aber durch Christus, weil ich sie durch ihn tatsächlich haben darf, weil er meine Gerechtigkeit ist. Und Vers 28 sagt uns auch nochmal, Genau, dass wir Gnade haben sollten, dass wir dankbar sein sollten und dass wir Gott wohlgefällig dienen möchten mit Frömmigkeit und Furcht. Und ich glaube, der Hebräerbriefschreiber macht das wunderbar, auch durch den ganzen Brief hindurch, dass er uns zum einen sagt, guck mal, was ihr habt, wie steinreich ihr seid, wie ich euch segne. Und sagt uns dann, ja komm, dann lebt entsprechend. Und das macht nicht nur der Hebräerbriefschreiber, das macht ja Paulus auch ganz deutlich. Und genau, der Hebräerbriefschreiber macht genau den Punkt. Ihr seid in diesem neuen Bund, der ist so viel besser. Dient doch Gott und anbetet ihn doch so viel mehr als im alten Bund. Das war dieser zweite Grund, was auf dem Spiel steht. Es geht um die Ewigkeit. Und wenn es um die Ewigkeit geht, dann lasst uns doch Gott dienen. Und der dritte und letzte Punkt aus Vers 29. Gott motiviert uns, Gott ihm hingegeben zu leben, indem er uns aufzeigt, wer er ist. Wer ist Gott? Die Begründung, dass wir ihm wohlgefällig dienen mögen, mit Ehrfurcht, mit Furcht, mit Scheu, ist, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Man hätte erwarten können, wenn man den Text so liest, ja, eben im alten Bund, da war alles so fürchterlich, so man muss Angst haben. Jetzt im neuen Bund mit Jesus, Gott ist nur noch freundlich, Gott ist nur noch lieb. Das sagt der Hebräerbriefschreiber nicht. Er sagt, er ist ein verzehrendes Feuer. Jetzt ist die Frage, sollen wir davor Angst haben? Sollen wir davor in Angst und Schrecken vergehen? Ich glaube, es tut gut, sich dessen bewusst zu sein. Gott ist wirklich ein verzehrendes Feuer und er sollte mich aufzehren. Aber ich glaube nicht, dass sklavische Furcht die richtige Antwort drauf ist, sondern tiefe Dankbarkeit, wie wir es in Vers 28 lesen. Warum? Diese Flamme hätte uns aufzehren sollen. Eindeutig, definitiv. Aber sie hat Christus aufgezehrt. Nicht uns. Und deswegen dürfen wir mega dankbar sein. Deswegen dürfen wir Ehrfurcht haben, aber nicht als sklavische, als einfach nur ängstliche Furcht, sondern wie ein Vater sein Kind einfach Achtung vor ihm hat, ihn verehrt, Respekt vor ihm hat. Weil Gott ist unser Vater. Und genau, der Hebräerbriefschreiber sagt uns eigentlich, ihr habt nicht den Kürzeren gezogen. Vielleicht erscheint es euch manchmal so. Vielleicht ist euer Christenleben oder euer Leben nicht immer so rosig. Und doch sagt er uns und weist uns auf diese Realitäten hin, die wir eben momentan nur im Glauben annehmen können, noch nicht im Schauen. Aber er sagt uns, ihr habt den längeren gezogen. Und den habt ihr aber definitiv nicht verdient. Und trotzdem habt ihr den längeren gezogen. Und ich finde es so wichtig und so gut, dass wir solche Texte haben. Wir haben so viele Aufforderungen, gerade im Hebräerbrief, die einfach sagen, wenn wir Kapitel 12 lesen, lauft diesen Wettlauf, lauft und kämpft. Und legt diese Sünde ab, die euch leicht umstrickt. Tja, bitte, die Sünde umstrickt mich leicht. Wie soll ich die denn bitte ablegen? Ich habe dazu keine Kraft. Jagt nach der Heiligung. Unter dieser Last, unter diesen Aufforderungen könnte ich zusammenbrechen. Aber der Hebräerbriefschreiber motiviert mich, motiviert uns. Macht weiter. Macht weiter. Lauft. Ihr lauft auf so ein großartiges Ziel zu. Und dieses Ziel ist auch schon jetzt im Glauben erfahrbar, erfassbar. Ich komme zum Schluss und wiederhole einfach nochmal die drei Dinge, dass sie uns schön eingängig sind. Drei Dinge, mit denen Gott uns motivieren möchte, unser Leben völlig ihm hingegeben zu leben. Der erste war, was Gott uns in Christus geschenkt hat. Denkt an diesen Kontrast. Ihr seid nicht dazu gekommen, nicht zum Berg Sinai, ihr seid zum himmlischen Jerusalem gekommen. Viel, viel besser. Er hat uns zweitens aufgezeigt, was auf dem Spiel steht. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um ewiges Königreich und ich hoffe, wir sind alle dabei und ich hoffe, wir wollen alle dabei sein und fiebern auf diesen Moment zu, wenn das einfach mal in aller Herrlichkeit erscheinen wird. Und drittens haben wir gesehen, wer Gott ist. Er ist ein verzehrendes Feuer, aber er verzehrt nicht uns. Er hat Christus für uns verzehrt. Gerade diese drei Dinge, hoffe ich, benutzt Gott, benutzt er durch seinen Heiligen Geist, brennt sie uns ein, erinnert uns immer wieder daran, sodass wir sagen, jawohl. Ich lebe im neuen Bund, ich will Gott so viel mehr, so viel wie es nur geht, hingegeben leben, ihn anbeten. Amen. Wir singen noch das nächste Lied. Jonathan? Sind wir ausschalten?